ARD Sounds.
Hahn ist promovierter Jurist und durchgängig an den Schaltzentralen zum Massenmord. Er wechselte 1939 in Anführungsstrichen vom Schreibtisch, vom Büro direkt zu den ersten systematischen Massentötungen des Krieges. War an Verhaftungen beteiligt, Folter, Einweisungen in Konzentrationslager. Im Oktober 1940 wird der Befehl gegeben, das Ghetto für die jüdische Bevölkerung Warschaus einzurichten. Hahn war als Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD vor allem für die polizeiliche Kontrolle, für Gewaltmaßnahmen, Erschießungen und das muss betont werden, für die Deportationen in die Vernichtungslager zuständig. Hahn war in dieser Position einer der Hauptbeteiligten am Holocaust in den besetzten polnischen Gebieten.
Der Mann trägt einen Anzug. Der ist maßgeschneidert. Am Revers steckt das Parteiabzeichen. Sein Blick ist starr an die Kamera gerichtet. Die Haare liegen streng am Kopf. Das breite Gesicht wirkt verschlossen, die Mundwinkel nach unten hängend. Kein Lächeln, keine Regung. Mit der rechten Hand greift er sich in die Hosentasche. Es scheint wie ein Versuch, locker zu wirken. Ludwig Hahn steigt bis zum SS-Standartenführer auf und ist einer der Hauptverantwortlichen für die Deportation hunderttausender Jüdinnen und Juden in das Vernichtungslager Treblinka. Und damit herzlich willkommen zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Ihr hört die zweite Folge unserer dritten Staffel hier exklusiv in ARD Sounds. Ich bin Janine Funke, Historikerin und Wissenschaftsjournalistin und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge, in der geht es genau um diesen Herrn, dessen Aussehen für mich auf den Bildern, die ich gesehen habe, schon ziemlich bürokratisch und streng wirkt. Fast schon inszeniert. Wie wurde er zum NS-Verbrecher? Das verrät mir, wie immer, Dr. Stefan Hörtler, unser Experte für NS-Täter. Hallo Stefan.
Hallo Janine.
Du bist Historiker, lehrst an den Universitäten Göttingen und Huddersfield in England. Du bist weltweit geachteter Experte zur NS-Täterforschung und hast anhand von hunderten Originaldokumenten die Karriere von Ludwig Hahn recherchiert und weißt auch, was er später vor Gericht sagen wird. Also wer ist dieser Ludwig Hahn? Mit wem haben wir es hier zu tun?
Hahn ist promovierter Jurist, absolviert sein juristisches Referendariat vor allem in Thüringen und in der preußischen Provinz Sachsen und ein ausgeprägter Netzwerker schon seit Studienzeiten und, das ist zentral, ab 1939 nahezu durchgehend in Führungspositionen vor allem im besetzten Polen eingesetzt und durchgängig an den Schaltzentralen zum Massenmord.
Also haben wir jetzt hier wieder die Netzwerke, die wir auch schon aus den anderen Biografien kennen. Wie begann denn seine Karriere genau?
Hahn wurde 1908 in Niedersachsen geboren, tritt schon früh der NSDAP bei, studiert in Göttingen und Jena zwischen 1927 und 1931 und promoviert 1932 in Jena. Und vielleicht zwei Aspekte, die spannend sind, wenn man sich seinen Studienverlauf anschaut und vor allen Dingen den Kreis seiner Mitstudierenden. Und gerade mit Blick auf Göttingen haben wir dort eine, in Anführungsstrichen, fast schon illustre Zahl an angehenden Juristen, die später hohe Positionen in der NSDAP und SS innehaben. Otto Ohlendorf, Hans-Ulrich Geschke oder Walter Hammer. Ohlendorf mit dieser frühen SS-Nummer 880, das heißt schon Mitte der 20er Jahre beigetreten, ist später Chef der Einsatzgruppe D, das betrifft die Massenmorde ab 1941 in den besetzten Gebieten der Sowjetunion, ab 1943 führender Vertreter im Reichswirtschaftsministerium und zuletzt SS-Gruppenführer. Geschke ab 1944 der Befehlshaber der Sicherheitspolizei in Ungarn, damit hauptverantwortlich für die Deportation von Hunderttausenden von Jüdinnen und Juden nach Auschwitz. Und Hammer, und jetzt haben wir die direkte Parallele wieder zu Hahn, beide waren 1939 Führer eines Einsatzkommandos in Polen und damit direkt an den Massentötungen beteiligt. Und der zweite Punkt, etwas, was man vielleicht übersieht, aber was doch dazugehört, die Landsmannschaft Suevia Jena, eine schlagende Verbindung. Hahn ist Mitglied und aus dieser Verbindung kommen verschiedene Kontakte, die seine Karriere im Nationalsozialismus prägen, aber auch natürlich die Seilschaften nach 1945. Und um nur ein Beispiel zu nennen, Heinz Reinefahrt, ein späterer SS-General, ist ebenfalls Mitglied dieser Landsmannschaft.
Und was ist das genau, die Suevia Jena? Was war deren politische Orientierung?
Ja, vielleicht muss man noch einmal rauszoomen und erstmal grundsätzlich erklären, dass Anfang der 1930er Jahre ja etwa die Hälfte aller männlichen Studierenden in studentischen Verbindungen organisiert waren und die Landsmannschaft Suevia Jena eine pflichtschlagende Verbindung war und bekannt für hohe Mensur- und Duellzahlen. Und die Gemeinsamkeiten der deutschen Landsmannschaften, wozu die Suevia Jena gehörte, war, dass sie bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts keine Juden als Mitglieder aufnahmen. Das Aufnahmeverbot wurde übrigens 1920 noch einmal erneuert. Das zeigt natürlich auch eine starke antisemitische Komponente und häufig schon sehr früh personelle Verflechtung mit der NS-Bewegung, zum Beispiel durch parallele Mitgliedschaften bei der NSDAP oder beim Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. Und das trifft auch auf Hahn zu. Und natürlich mit allem, was dazugehört. Traditionspflege, Männerbünde, Freundschaften, Netzwerke. Aber auch der spätere Schwager von Hahn, nämlich Johannes Steinhoff, war seit 1932 Mitglied der Suevia Jena. Und hier ist vor allen Dingen seine Nachkriegskarriere interessant. Er war schon zu NS-Zeiten ein hochdekorierter Offizier, aber dann in der Bundesrepublik zuletzt General und Inspekteur der Luftwaffe und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.
Also hier sehen wir nochmal ganz eindeutig diese ganzen Netzwerkstrukturen. Einmal die NSDAP-Mitgliedschaft, dann die Nähe zu gleichgesinnten Studenten, eine Uni, die mindestens nationalkonservativ ausgerichtet ist. Aber wie startet jetzt genau seine Karriere?
Die startet gar nicht in dieser Zeit, sondern seine Karriere in der SS startet eigentlich erst nach 1933, das heißt nach dem Studium und nach seiner Promotion. Er tritt 1933 in die SS ein, 1934 kommt er zum Sicherheitsdienst der SS, abgekürzt SD, und dann auf eigenes Betreiben 1936 zur Gestapo. Und man sieht so ein bisschen, dass natürlich diese frühen 30er Jahre so die Stunde der jungen Juristen ist. Das heißt, ein schneller Aufstieg. 1935 absolviert Hahn die zweite juristische Staatsprüfung mit der Note befriedigend und tritt im selben Jahr als Referent in das SD-Hauptamt in Berlin ein und ab Januar 1936 in die Gestapo mit einem steilen Aufstieg bereits ab April 1936. Also nur wenige Monate nach Übernahme in die Gestapo ist er bereits ständiger Vertreter des Leiters der Staatspolizeistelle in Hannover im September 1936 direkt beim Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin. Und Reinhard Heydrich setzt sich selbst für die Übernahme und dann auch für die Verbeamtung von Hahn ein.
Wie sieht es denn da mit seinem Privatleben aus?
Er heiratet 1935 Charlotte Steinhoff. Sie stammte aus der Nähe von Weimar. Der Brautbürger von Charlotte Steinhoff, der für die SS-Ehe der beiden dann auch bürgen muss, ist kein geringerer als Walter Ortleb. Ortleb war früher Polizeipräsident in Weimar und ist in der Zeit dann Leiter des thüringischen Ministeriums des Innern, hat ebenfalls in Göttingen studiert, wie Hahn. Und es ist genau Walter Ortleb, der im Frühjahr 1937 sich dafür einsetzt, dass Ludwig Hahn die Leitung der Staatspolizeistelle in Weimar übernimmt. Und ich habe hierzu zu dieser Personalie eine Quelle mitgebracht.
24. April 1937. Durch Verfügung des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei ist der Regierungsassessor Dr. Hahn vom Geheimen Staatspolizeiamt Berlin zum Leiter der Staatspolizeistelle Weimar ernannt worden. Einem Wunsche des Reichsstatthalters Saukel entsprechend hat der Chef der Sicherheitspolizei von seiner Seite aus sein Einverständnis erklärt, dem Regierungsassessor Dr. Hahn gleichzeitig die ständige Vertretung des Polizeipräsidenten in Weimar zu übertragen.
Das klingt für mich wie Unterstützung von hoher Stelle oder höchster Stelle fast schon. Was bedeutet denn dieser Posten für die Machtmöglichkeiten, die er jetzt hat?
Ja, Janine, das sind in der Tat Seilschaften, die da zum Tragen kommen. Und man muss sagen, dass das ein fast schon sozusagen sprungartiger Aufstieg für Hahn bedeutet. Ja, damit einhergehen große Handlungs- und Machtbefugnisse. Und es ist ein entscheidender Schritt für die Führungsstellen in den späteren Jahren. Und das ist vielleicht für den zeitlichen Zusammenhang wichtig, er tritt seine Stelle im April, Mai 1937 an und im Sommer 1937 wird das Konzentrationslager Buchenwald errichtet. Und vielleicht ein Wort noch zu Fritz Saukel, NSDAP-Gauleiter und Reichsstatthalter in Thüringen, hatte enormen Einfluss. Und Walter Ortleb, den wir bereits gehört haben, war einer seiner engsten Mitarbeiter. Vielleicht ist es ganz spannend, auch nochmal in die Hierarchien unter Hahn zu gucken, denn Hahn macht am Ende das Gleiche. Er beginnt auch mit Protektion und Patronage. Ein Beispiel ist Helmut Merkel aus Schleusingen, ein Mann, der 1938 bei der Gestapo in Weimar anfängt, unter Hahn, aber auch schon zur Stabswache Saukel seit 1934 gehörte und dann Ludwig Hahn auf den späteren Stationen ständig folgt und ebenfalls mit ihm dann 1941 bis 1944 nach Warschau geht.
Sehr interessant. Wir waren ja gerade noch in Weimar. Jetzt hast du gerade von Warschau gesprochen. Wie kommt denn Hahn jetzt von Weimar nach Polen?
Er wechselte 1939 in Anführungsstrichen vom Schreibtisch, vom Büro direkt zu den ersten systematischen Massentötungen des Krieges und wurde Teil einer Einsatzgruppe von Sicherheitspolizei und SD. Man muss an der Stelle aber betonen, dass Terror, Gewalt und Mord ihm zu diesem Zeitpunkt nicht fremd waren, denn als Leiter der Staatspolizeistelle in Weimar verfolgt er vermeintliche Staatsfeinde in seinem Zuständigkeitsbereich, war an Verhaftungen beteiligt, Folter, Einweisungen in Konzentrationslager. Die Einsatzgruppen 1939 in Polen, insgesamt 5 an der Zahl, knapp 3000 Mann, ermordeten in den ersten Wochen des Zweiten Weltkrieges Zehntausende Zivilisten und sogenannte unliebsame Führungspersonen und vor allen Dingen Jüdinnen und Juden. Und man kann sagen, dass das eine Art Testlauf für den Massenmord war. Und Hahn selbst war Führer des Einsatzkommandos 1 der Einsatzgruppe 1 und damit auch von Beginn an in diese systematischen Massentötungen eingebunden. Reinhard Heydrich vermerkt diesen Aspekt in einem Aktenvermerk vom 2. Juli 1940, den ich als Quelle mitgebracht habe.
Ursache lag hier darin, dass die Weisungen, nach denen der polizeiliche Einsatz handelte, außerordentlich radikal waren. Zum Beispiel Liquidierungsbefehl für zahlreiche polnische Führungskreise, der in die Tausende ging.
Mich erinnert das alles sehr an den Fall von Ludolf Hermann von Alvensleben in der ersten Folge unserer dritten Staffel. Wie geht es denn mit Hahn weiter?
Nach Auflösung der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos im Herbst 1939 kommt Ludwig Hahn 1940 kurz als Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD nach Krakau und dann noch 1940 als sogenannter Sonderbeauftragter von Heinrich Himmler beim deutschen Gesandten in Pressburg, das heißt in Bratislava in der Slowakei. Hahn soll in dieser Zeit, das heißt 1940-41, sicherheitspolizeiliche Angelegenheiten, so heißt es, regeln und er ist Berater beim slowakischen Innenministerium. Was vielleicht wichtig ist zu betonen, dass Ludwig Hahn nicht allein in die Slowakei geht, sondern auch begleitet wird von anderen aus dem Reichssicherheitshauptamt, unter anderem, um ein Beispiel zu nennen, Dieter Wislicini, ein Vertreter Eichmanns und in Anführungsstrichen Berater für Judenfragen, der dann die ersten Deportationen ab März 1942 aus der Slowakei nach Auschwitz organisiert. In Pressburg blieb Ludwig Hahn dann bis Sommer 1941.
Also sind wir jetzt in diesem Schlüsseljahr für unseren Podcast, also 1941, in dem Jahr, in dem die Gewalt eskaliert. Wie können wir das denn bei Ludwig Hahn einordnen?
Im Sommer 1941 wird Hahn nach Warschau versetzt. Dort übernimmt er die Position des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD im Distrikt Warschau. Und im November 1941 folgt dann seine Beförderung zum SS-Obersturmbannführer. Hahn war in dieser Position einer der Hauptbeteiligten am Holocaust in den besetzten polnischen Gebieten.
Also er ist Kommandeur der Sicherheitspolizei. Was können wir darunter verstehen? Wie viel Macht hat er jetzt eigentlich?
Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD ist eine direkte Vertretung des Reichssicherheitshauptamtes im Distrikt Warschau. Im übergeordnet, vor allem in fachlicher Hinsicht, ist der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD für das gesamte Generalgouvernement. Der saß in Krakau. Und ganz interessant, von 1941 bis 1943 war das Karl Eberhard Schöngard, der aus Leipzig, aus dem mitteldeutschen Raum stammte, bereits 1922 in die NSDAP in Erfurt eintrat und 1941 Führer einer Einsatzgruppe war und 1942 Teilnehmer der Wannsee-Konferenz.
Es heißt also, er ist dort vor Ort in der höchsten Führungsebene aktiv.
Ja, er ist nicht nur in einer der höchsten Führungsebenen aktiv, sondern auch mit einer hohen Eigenverantwortlichkeit ausgestattet.
In Bezug auf Warschau kommt mir da jetzt das große Ghetto in den Kopf, was für die jüdische Bevölkerung eingerichtet wurde und wo die Menschen ja zwangsweise drin leben mussten. Was hatte Hahn denn damit zu tun?
Im Oktober 1940 wird der Befehl gegeben, das Ghetto für die jüdische Bevölkerung Warschaus einzurichten. Die jüdische Bevölkerung in Warschau machte etwa 30% aus. 380.000 Menschen. Und diese Menschen mussten dann in einen abgeriegelten Bereich der Stadt ziehen. Insgesamt kann man schätzen, dass die Zahl der Menschen, die über den gesamten Zeitraum des Bestehens im Warschauer Ghetto waren, so auf die 500.000 hinausläuft. Es war das größte Ghetto in den deutsch besetzten Gebieten. Katastrophale Zustände. Allein bis zum Juli 1942 starben etwa 100.000 Menschen und am 22. Juli 1942 setzten dann die Deportationen nach Treblinka ein. Die Verantwortung für das Ghetto lag bei verschiedenen Stellen. Hahn war als Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD vor allem für die polizeiliche Kontrolle, für Gewaltmaßnahmen, Erschießungen und das muss betont werden, für die Deportationen in die Vernichtungslager zuständig. Das heißt, er war einer der Hauptakteure für die Deportationen nach Treblinka. Die Deportationen nach Treblinka sind im Rahmen der sogenannten Aktion Reinhard, benannt nach Reinhard Heydrich, der ja 1942 einem Attentat in Prag erliegt. Die Aktion Reinhard beginnt im März 1942 und in den Lagern der Aktion Reinhard, Treblinka, Belzec und Sobibor werden etwa 1,6 bis 1,8 Millionen Menschen bis Oktober 1943 ermordet. Und Treblinka selbst lag etwa 100 Kilometer nordöstlich von Warschau. Und es gibt spannende Nachkriegsaussagen über das Verhalten auch von Hahn während der Deportationen, unter anderem durch seinen Fahrer. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht von 1971. Ich zitiere: Von unseren Leuten habe ich gesehen, dass sie die Juden dort, wo vor den Häusern Platz war und wo sie zusammengetrieben wurden, bewachten und auch in den Häusern mit drin waren. Dann hatten sie nach meinem Eindruck auch viel mit dem Abmarschieren zum Bahnhof zu tun. Es brüllt ja jeder im Ghetto rum, aus den Häusern, schnell machen. Man kann das gar nicht so schildern. Genauso hat sich Dr. Hahn verhalten. Zitat Ende. Wichtig zu betonen ist, dass diese Deportationen eine Kooperation verschiedener Dienststellen waren und auch ein Beispiel der Arbeitsteiligkeit des Holocaust, das heißt natürlich auch eine enge Zusammenarbeit nicht nur von SS und Polizei, sondern auch der Reichsbahn, die ja diese Deportation durchgeführt hat. Und auch hier wirkten Netzwerke und ich habe ein Beispiel für diese amtsübergreifende Kooperation im Rahmen der sogenannten Endlösung der Judenfrage mitgebracht.
13. August 1942. An den Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium, stellvertretender Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn, Dr. Ingenieur Ganzenmüller. Lieber Parteigenosse Ganzenmüller, für Ihr Schreiben vom 28.07.1942 danke ich Ihnen, auch im Namen des Reichsführers SS, herzlich. Mit besonderer Freude habe ich von Ihrer Mitteilung Kenntnis genommen, dass nun schon seit 14 Tagen täglich ein Zug mit je 5000 Angehörigen des auserwählten Volkes nach Treblinka fährt und wir doch auf diese Weise in die Lage versetzt sind, diese Bevölkerungsbewegung in einem beschleunigten Tempo durchzuführen. Ich habe von mir aus mit den beteiligten Stellen Fühlung aufgenommen, sodass eine reibungslose Durchführung der gesamten Maßnahmen gewährleistet scheint.
Das ist eine ziemlich zynische und menschenverachtende Formulierung für das, was da eigentlich passiert, oder? Wer hat denn dieses Schreiben formuliert?
Das Schreiben kommt von Karl Wolff, dem Chef des persönlichen Stabes Reichsführer SS. Und das ist nicht nur eine Zynik, das ist eine unheimlich menschenverachtende Formulierung, die sich dann auch weiterträgt in weiteren Vermerken, wie zum Beispiel bei der Fahrplanordnung der Generaldirektion der Ostbahn in Krakau. Da heißt es auch am 3. August 1942, ich zitiere, ab 6. August 1942 verkehrt bis auf weiteres täglich noch ein Sonderzug mit Umsiedlern von Warschau-Danzbahnhof nach Treblinka und Leerzug zurück. Wie folgt.
Treblinka, das ist doch eines der neu entstandenen Todeslager, oder? War Hahn auch selbst dort?
Treblinka ist das größte der Vernichtungslager der Aktion Reinhardt und Hahn war persönlich dort. Und das ist aus mehreren Aussagen überliefert und sehr spannend ist jetzt die zeitliche Überschneidung. Wir haben gerade das Schreiben gehört vom 13. August 1942. Hahn selbst war im Hochsommer 1942 in Treblinka und am 19. August 1942 inspizierte auch Kurt Gerstein Treblinka und fuhr anschließend mit dem Auto nach Warschau. Kurt Gerstein war Abteilungsleiter im sogenannten Hygieneinstitut der Waffen-SS. Er war verantwortlich für die Beschaffung von Zyklon B, das heißt auch für die Beschaffung von Zyklon B für Auschwitz. Und wenn wir uns diese Überschneidungen ansehen, können wir nicht ausschließen, dass letztendlich beide gleichzeitig in Treblinka waren. Die Dienstreise im August 1942 nach Treblinka bekommt dann eine Bedeutung, wenn wir uns die Schilderungen von Kurt Gerstein in seinem Nachkriegsbericht zu seinem Besuch in Belzec und Treblinka durchlesen. Grausame Schilderungen über den Massenmord in beiden Vernichtungslagern, die keinen Zweifel darüber lassen, was dort passiert und somit auch Ludwig Hahn vollkommen bewusst war, dass es hier um den Massenmord der Bewohner und Bewohnerinnen aus dem Warschauer Ghetto geht und zwar ein Massenmord an Hunderttausenden von Menschen.
So, bevor es weitergeht, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Bei ARD Crime Time geht es um aufsehenerregende Verbrechen. Dort könnt ihr tief eintauchen in die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft und bekommt exklusive Einblicke in die Ermittlungsakten. In der aktuellen Folge geht es um den Tod eines 17-Jährigen im Mai 2016. Er ist auf dem Heimweg von einer Party, als er brutal angegriffen wird und eine Woche später stirbt. Ein junger Mann mit arabischen Wurzeln gerät unter Verdacht. Rechtsextreme Gruppen instrumentalisieren die Tat. ARD Crime Time rekonstruiert diese Ermittlungen und ihr könnt euch diesen Fall anhören in der ARD Sounds App. Und jetzt geht's weiter. Wir haben ja gerade über die schrecklichen Bedingungen im Ghetto in Warschau und über die Deportation gesprochen. Was ich mich da frage, wie gehen die Menschen dort eigentlich damit um, dass sie immer weniger werden und keiner zurückkommt?
Das blieb natürlich nicht unbemerkt. Die Räumung des Ghettos dauerte Monate und verlief äußerst brutal. Und allein bis Ende September 1942, das heißt in einem enormen kurzen Zeitraum, waren bereits 280.000 Menschen deportiert worden und weitere 10.000 direkt in Warschau erschossen worden. Viele Menschen wussten natürlich, was ihnen drohte, versteckten sich, bauten Tunnel und schließlich kam es zu der Entscheidung, aktiven Widerstand zu leisten. Mitte April 1943 drangen dann SS-Einheiten, Polizeieinheiten und andere in das Ghetto ein, um diese endgültige Räumung des Ghettos durchzuführen, und es beginnt der Aufstand im Warschauer Ghetto. Über Wochen leisteten Jüdinnen und Juden erbitterten Widerstand. Der SS-General Jürgen Strob war beauftragt worden als Befehlshaber der dortigen SS-Polizei und letztendlich auch Wehrmachtseinheiten, diesen Aufstand niederzuschlagen. Dazu gehört übrigens auch sogenannte fremdvölkische Einheiten, Trafniki-Männer und andere. Und Ludwig Hahn und seine Männer unterstützten aktiv die blutige Niederschlagung dieses Aufstandes. Jürgen Strob verfasste dazu einen Bericht mit dem Titel »Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr« Ausrufezeichen und meldete dann am 16. Mai 1943 das Ende des Aufstandes.
Ich entschloss mich deshalb, nunmehr die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks vorzunehmen. Fast immer kamen dann die Juden aus ihren Verstecken und Bunkern heraus. Es war nicht selten, dass die Juden in den brennenden Häusern sich so lang aufhielten, bis sie es wegen der Hitze und aus Angst vor dem Verbrennungstod vorzogen, aus den Stockwerken herauszuspringen, nachdem sie vorher Matratzen und andere Polstersachen aus den brennenden Häusern auf die Straße geworfen hatten. Mit gebrochenen Knochen versuchten sie dann noch, über die Straße in Häuserblocks zu kriechen, die noch nicht in Flammen standen. Nur durch den ununterbrochenen und unermüdlichen Einsatz sämtlicher Kräfte ist es gelungen, insgesamt 56.065 Juden zu erfassen bzw. nachweislich zu vernichten. Die Großaktion wurde am 16.05.1943 mit der Sprengung der Warschauer Synagoge beendet. Bis auf 8 Gebäude ist das ehemalige Ghetto vollständig zerstört. Aus den Ruinen sind aber noch Steine und Schrott in unübersehbarer Menge zu verwerten. Der SS- und Polizeiführer im Distrikt Warschau, Strob, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS.
Dieser Bericht ist in zweifacher Ausfertigung erhalten geblieben und enthält auch eine umfangreiche Fotodokumentation, die übrigens zwischen beiden Berichten auch abweicht.
Fotodokumentation, das klingt ziemlich zynisch. Was zeigen diese Bilder denn?
Das sind in der Tat zynische Aufnahmen und Aufnahmen, die in hohem Maße inszeniert sind. Sie zeigen letztendlich einen ungleichen Kampf zwischen den Einheiten von SS und Polizei auf der einen Seite, die dann martialisch und dominant gegenüber den Opfern triumphieren. Und in diesem Bericht befindet sich auch ein weltweit bekanntes Bild, das einen kleinen Jungen mit erhobenen Händen zeigt. Das Foto des Jungen aus dem Warschauer Ghetto wird häufig in Ausstellungen, in Dokumentationen zur Geschichte des Holocaust genutzt. Interessanterweise konnte der Mann rechts hinter dem Jungen identifiziert werden. Das ist nämlich der damalige SS-Rottenführer Josef Blösche, einer von den Leuten von Ludwig Hahn. Und das Foto hat in dem Bericht auch eine Bildunterschrift mit dem Titel »Mit Gewalt aus Bunkern hervorgeholt«. Das heißt, dass die Untergebenen von Ludwig Hahn, also die Männer von Sicherheitspolizei und SD, die Räumung des Ghettos aktiv und umfassend unterstützten. Das heißt, beim Aufspüren von Verstecken und beim Zusammentreiben der Personen und letztendlich auch bei den massenhaften Erschießungen.
Wir hatten ja bei anderen Folgen das Phänomen, dass die Familien von SS-Leuten auch am Ort lebten und häufig da auch ein schönes Leben geführt haben. Ist das bei Hahn auch der Fall?
Das ist bei Hahn auch der Fall. Er lebt mit seiner Familie in Warschau vor Ort. Und das heißt mit seiner Ehefrau und seinerzeit drei Kindern. Und auch aus dieser Zeit sind private Aufnahmen überliefert, die heute Teil des Bundesarchivs sind, in den Beständen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit sich befinden. Und sie zeigen bestimmte wiederkehrende Muster. Ja, ein fast schon luxuriöses Leben in teils geraubten Gütern, geraubten Häusern, mit geraubten Pelzen. Aber sie zeigen noch viel, viel mehr, nämlich ja fast schon eine demonstrative Vorzeigefamilie. Frau, Kinder, Alltag. Es sind auch Fotos vor einer Jagd dabei. Übrigens ein Hobby des Ehepaares.
Und was macht der Hahn dann nach der Auflösung des Ghettos?
Seine Kernaufgabe blieb letztendlich bestehen. Verfolgung von Jüdinnen und Juden, rücksichtslose Ahndung des polnischen Widerstands. Und eins muss betont werden, während der gesamten Besatzungszeit der Deutschen in Warschau galten strenge Vorschriften mit drakonischen Strafen und der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD war nicht nur für die Bekanntmachungen, sondern vor allem auch für die Durchsetzung dieser drakonischen Strafen zuständig und verantwortlich. Und um nur ein konkretes Beispiel zu nennen, in Warschau existierte über die gesamte Besatzungszeit der Deutschen ein zentrales Gefängnis für Personen, die Widerstand leisteten, Verstöße begangen oder Sabotage, das sogenannte Pawiak-Gefängnis, in dem 60.000 bis 100.000 Menschen über den gesamten Zeitraum der Besatzungszeit inhaftiert waren. Und über die Hälfte dieser Menschen wurden Konzentrationslager und andere Gefängnisse deportiert und Zehntausende vor Ort erschossen. Und Pawiak unterstand direkt Ludwig Hahn. Und er führte auch Vergeltungsaktionen durch, die er in Bekanntmachungen öffentlich proklamierte als Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD im Distrikt Warschau. Und ich habe so ein Beispiel vom 11. Februar 1944, aus dem ich gern eine Passage zitieren möchte. In der Zeit vom 29.01. bis 6.02.44 sind wiederum in der Stadt Warschau und in der Kreishauptmannschaft Warschau-Land in 11 Fällen heimtückische Überfälle auf Deutsche und in deutschen Diensten stehende Personen verübt worden. Es sind deshalb am 10.02.1944 von den durch das Standgericht der Sicherheitspolizei verurteilten Personen 140 polnische Verbrecher öffentlich hingerichtet worden. Zitat Ende. Und kurz darauf, im April 1944, wird Ludwig Hahn zum SS-Standartenführer befördert.
Wir sind jetzt also schon im letzten Kriegsjahr. Wie endete denn der Einsatz von Hahn dann in Warschau?
Der Einsatz von Hahn in Warschau endet mit einer letzten großen Gewaltaktion, nämlich mit der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes ab August 1944. Dieser Warschauer Aufstand 1944 darf nicht verwechselt werden mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto von 1943. Federführend an dem Aufstand ab August 1944 war die polnische Heimatarmee, die Armia Krajowa. Und die Deutschen bekämpften den Aufstand äußerst brutal und mörderisch. Allein bis zur Kapitulation der Aufständischen Anfang Oktober 1944 sind weit über 100.000 Zivilisten getötet worden und überdies Zehntausende in Konzentrationslager deportiert worden. Eine führende Rolle bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands von 1944 nahm der SS-General Heinz Reinefarth ein. Er war wie Hahn Jurist und Mitglied der Suevia Jena. Wir hatten den Namen am Anfang bereits gehört. Er organisierte unter sich die sogenannte Kampfgruppe Reinefarth, eine äußerst heterogen zusammengesetzte Truppe, die Massaker an Zehntausenden Zivilisten verübte. Reinefarth erhielt für die Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944 das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes und Ludwig Hahn das Eiserne Kreuz erster Klasse.
Wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass nach dem Krieg viele NS-Täter es schaffen zu verschwinden und unterzutauchen. Je nachdem, welche Schuld diese NS-Täter auf sich geladen hatten, war denn ja auch klar, dass sie in Deutschland verurteilt werden würden. Ging das Hahn ähnlich?
Das ging Hahn ähnlich. Er sagt das sogar später selbst aus, dass er fürchtete, nach Polen ausgeliefert zu werden. Da erlebte er auch in den ersten Nachkriegsjahren unter falschem Namen. Er hat sich also versteckt. Und vermutlich hielt er sich auch zwischenzeitlich in Nordrhein-Westfalen auf, denn dort wurde im Mai 1946 sein viertes Kind geboren. 1949 nahm in der neu gegründeten Bundesrepublik die Ermittlungen zu NS-Verbrechen ab und Ludwig Hahn nahm seinen richtigen Namen wieder an. Ab den 1950er Jahren arbeitete er im Versicherungswesen, stieg schnell auf und übernahm Mitte der 1950er Jahre Leitungsaufgaben. Und fast schon zufällig wurde 1959 ein Journalist auf Ludwig Hahn aufmerksam und stellte eine Strafanzeige. Und in einer späteren Vernehmung begründete er dies auch. Zitat: Des Weiteren halte ich es für meine Pflicht, der Allgemeinheit gegenüber dazu beizutragen, aufzuklären, ob ein Mann, der Verbrechen begangen hat, ungesühnt sich unter uns aufhält. Zitat Ende.
Das heißt, Hahn wird verhaftet und auch verurteilt.
Er wird in der Tat verhaftet. Er kommt 1960 für ein Jahr in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde wegen der Deportationen, Erschießungen, Exekutionen und Verbrechen im Warschauer Ghettoaufstand 1943 ermittelt und der Tötungen während des Warschauer Aufstands 1944, also jene Verbrechen, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Aber die erste Hauptverhandlung begann erst 12 Jahre später. Nachdem neue Beweise zusammengetragen worden waren, gab es eine erneute Untersuchungshaft für Ludwig Hahn 1965, jetzt 2 Jahre, danach allerdings aus gesundheitlichen Gründen wieder verschont. Aber so richtig kommt das Verfahren erst 1969 in Bewegung.
Und warum gerade erst 1969?
Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt kommt nämlich Josef Blösche ins Spiel, der Mann, der auf dem Foto mit dem Jungen mit erhobenen Händen im Warschauer Ghetto auch fotografiert worden war. 1969 wird dieser Josef Blösche in der DDR verurteilt. Und daraufhin wurde auch in der westdeutschen Presse natürlich die Frage gestellt, wie sich die Ermittlungen zu dem Vorgesetzten von Blösche, zu Ludwig Hahn, so lange hinziehen können, wenn doch offensichtlich die Beweislage so ausreichend sei für Verurteilung wie bei Blösche in der DDR. Das heißt, der Druck stieg enorm an. Man entschied sich dann, das Verfahren abzutrennen und den, in Anführungsstrichen, vermeintlich einfacheren Komplex Paviak in den Vordergrund zu stellen.
Und da gab es ja auch viele Netzwerke, das haben wir über die Folge entwickelt. Bleiben diese Netzwerke denn auch in dieser Zeit aktiv?
Diese Seilschaften bleiben aktiv und das geht auch aus den Prozessunterlagen hervor. Die ehemaligen Mitarbeiter von Ludwig Hahn treffen sich mit dem Ehepaar Hahn. Die Ehefrauen tauschen sich auch untereinander zu den Vernehmungen ihrer Männer aus. So zum Beispiel zu der Vernehmung vom Fahrer von Ludwig Hahn von 1971. Und dazu gibt es auch eine Aussage dieser Ehefrau in einer weiteren Vernehmung vom 3. Januar 1972. Ich zitiere: Frau Dr. Hahn hat mir auch lediglich zurückgeschrieben, was meine Mitteilung über diese Vernehmung beinhaltete, sei sehr traurig. Ich werde jetzt an Frau Hahn wieder schreiben, weil ich noch eine Antwort auf ihre Weihnachtskarte schuldig bin. Zitat Ende. Aber auch weitere Kontakte und Seilschaften blieben aktiv. Ab 1955 war Ludwig Hahn in Hamburg. Nicht weit von Hamburg lebte auch Heinz Reinefarth. Reinefarth war Abgeordneter des Schleswig-Holsteinischen Landtages und Bürgermeister von Westerland auf Sylt. Beide haben sich getroffen. Und Hahn war nach dem Krieg weiterhin Mitglied der Suevia Jena, die sich 1952 neu als Landsmannschaft Suevia Jena zu Bonn gründete und 1957 ein neues Verbindungshaus in Hamburg erwarb und dort sich mit dem neuen Namen Landsmannschaft Suevia Jena zu Hamburg betitelte. Hahn war im Vorstand und es gibt einen Artikel in der Frankfurter Rundschau vom Juli 1960, in dem auf seine Rolle und auch sein Agieren in dieser Landsmannschaft aufmerksam gemacht wird. Hahn manövrierte sich an den Vorstandstisch der Landsmannschaft in der Studentenverbindung Suevia Jena. Hier gefiel es ihm, auf dem Paukboden junge Menschen im Zweikampf mit der blanken Waffe zu unterweisen und streng auf die Befolgung des im Pauk kommend festgehaltenen Rituals zu achten. Zitat Ende.
Du hast ja gesagt, das Verfahren kam dann 1969 nochmal wieder in Gang. Wurde er denn am Ende verurteilt?
Er wurde letztendlich verurteilt, 1973 zu 12 Jahren Freiheitsstrafe wegen Beihilfe zum Mord im Pavia-Gefängnis, das ist der abgekoppelte Teil, dann aber 1975 noch zu lebenslanger Haft wegen der Deportationen nach Treblinka. Letztendlich wurde Hahn 1983 aus der Haft entlassen und starb 1986 im Alter von 78 Jahren.
Also, Hahn war kein Mitläufer, der einfach nur Befehle ausführte. Er hat organisiert, entschieden, unterschrieben und möglicherweise auch selbst getötet. Und er hat danach fast ein Jahrzehnt unbehelligt in Hamburg gelebt. 1983 kommt er frei, das haben wir gerade gehört. 3 Jahre später stirbt er, also noch ein NS-Täter, der versucht hat, sich aus der Affäre zu ziehen. Und das sogar fast erfolgreich. Und davon werden wir noch einige weitere hören. In unserer nächsten Folge sprechen wir über eine, Zitat, flotte Stenotypistin, deren Arbeitsorte die Euthanasie-Tötungsanstalt Hartheim und das KZ Mauthausen waren. Und auch dafür haben wir wieder unseren Experten Dr. Stefan Hörtler mit dabei.
Danke dir, Janine, und bis zum nächsten Mal.
Und auch danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr diese Folge komplett nachhören wollt, ihr findet sie und die ersten beiden Staffeln des Podcasts in der ARD Sounds App.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir danken dem Bundesarchiv in Berlin, Koblenz und Ludwigsburg für die freundliche Unterstützung. Ebenso den Universitätsarchiven Göttingen und Jena, dem Staatsarchiv Hamburg, dem Stasi-Unterlagenarchiv und den National Archives. Autorin Susanne Reich. Moderation Janine Funke. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler. Archivrecherchen Nadine Jenke. Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann. Coverdesign Marie Ronninger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anais Roth. Produktionsleitung Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tirgen und Juliane Zaja.